Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute einen Abschnitt aus dem ersten Timotheusbrief. Wir fahren also in unserer Predigtreihe über den ersten Timotheus fort. Und wir kommen jetzt zu den Versen 1. Timotheus 6, 11 bis 16. 1. Timotheus Kapitel 6, die Verse 11 bis 16. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist, und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hast, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, die zu seiner Zeit zeigen wird, der Glückselige und Alleingewaltige, der König der Könige und der Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den keiner der Menschen je gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, mit diesem Abschnitt leitet der Apostel den Abschluss seines Briefes an Timotheus ein. Wir haben uns jetzt schon länger mit diesem Brief an Timotheus beschäftigt. Und dieser Abschluss ist geradezu eine feierliche Beschwörung, ein mit großer Eindringlichkeit ausgesprochener Schlussakkord. Der Apostel Paulus fasst hier noch einmal alles zusammen, worum es ihm in seinem Schreiben an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus ging. Oder wenn wir genauer hinschauen, es ist eigentlich keine Zusammenfassung, sondern eher schält der Apostel noch einmal das Zentrale, das Wichtige heraus. Paulus, der jahrelang ebenfalls in der Gemeinde in Ephesus gewirkt hatte, er musste noch einmal nach Mazedonien. Und da übergab er dann die Arbeit an Timotheus, an seinen jungen Mitarbeiter. Heute würden wir sagen, er hat ihn als Leiter in der Gemeinde eingesetzt, als Pastor. Und er weist ihn an. Es ist in Kapitel 4, Vers 13 komprimiert zusammengefasst. Worum geht es? Er sagt, sei bedacht, denk daran. Woran? Auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Natürlich geht es bei dem Vorlesen hier um das Vorlesen des Wortes Gottes. Und daraus folgt dann die Predigt, die Wortverkündigung, das Ermahnen, das Erlehren, das Lehren. Und das braucht die Gemeinde Gottes in Ephesus. Das brauchte sie zu allen Zeiten. Und ihr Lieben, das braucht die Gemeinde auch heute. Und dazu kam die wiederholte Anweisung. 5-6 Mal kommt Paulus in seinem Brief darauf: Widersetz dich falscher Lehre. Nicht, da waren Leute von judaistischer Frömmigkeit vermischt mit hellenistischem Gedankengut. Und das wollten sie in die Gemeinde so reinschieben. Es ging um hochinteressantes, ein bisschen spekulatives Gerede, aber es war in Wahrheit geistloses Geschwätz. Aber diese Leute stellten trotzdem eine große Gefahr für die Gemeinde dar. Und öfters muss der Apostel Paulus sagen: Pass auf, Timotheus, vor der Wühlarbeit dieser Leute. Zumal sie sich ja als super fromm ausgegeben haben. Super fromm. Sie waren die Eigentlichen. Und so traten sie dann auch auf. Mit Regelungen wie nicht zu heiraten oder sich von bestimmten Speisen zu enthalten. Also recht asketisch. Der Apostel Paulus hatte den Timotheus weiter ermahnt, Fragen der Gemeindeordnung, wie es in der Gemeinde zugehen soll, zu regeln. Ich lese nochmal Kapitel 3, Vers 14. Dieses schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen. Damit du aber weißt, falls ich mein Kommen verzögern sollte, wie man wandeln, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und der Grundfeste und die Grundfeste der Wahrheit. Wie man sich verhalten soll. Das war nicht nebensächlich, das waren keine Äußerlichkeiten. Konkret ging es, wir hatten es gehört, Fragen der Gebete in der Gemeinde, Kriterien für die Einsetzung von Ältesten, Diakonen, Fragen auch der Witwenversorgung, all das kam zur Sprache. Kurzum, es gab noch viel, sehr viel für Timotheus zu tun. Und dann kommen die Verse, auf die wir heute hören wollen. Und es fällt schon auf, wie Paulus hier den Timotheus anspricht. Du aber, o Mensch Gottes. Was bedeutet das? Mensch Gottes. Und das bedeutet zunächst einmal, dass es Menschen gibt, die Gott gehören. Die von Gott beschlagnahmt sind. Nicht das und nichts anderes, meint der Apostel, wenn er im zweiten Timotheusbrief dann schreibt, dass uns Gott errettet hat, und zwar mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken. Er sagt es ausdrücklich, bilde dir bloß nichts darauf ein, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben worden ist, jetzt aber geoffenbart worden ist, in Christus Jesus, unserem Retter. Du aber, o Mensch Gottes, ein von Gott beschlagnahmter, ein Mensch, der Gott gehört, aber es meint noch mehr. Mensch Gottes, das meint auch ein Mensch, der in der Gemeinschaft mit Gott lebt. Wir haben es vorhin in der ersten Schriftlesung gehört, auch aus dem zweiten Timotheusbrief. Da sprach der Apostel Paulus ebenfalls Timotheus an, als Mensch Gottes. Ich lese nochmal einen Ausschnitt daraus, zwei Verse. Da schreibt er: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, die dich weise machen können, zum Heil, durch den Glauben an Christus Jesus. Jede Schrift ist von dem Geist Gottes eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Jetzt kommt's. Damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Tatsächlich ist das Wachsen in der Weisheit, in der Erziehung der Gerechtigkeit nur möglich durch das Hören, durch das Studieren des Wortes Gottes. Andernfalls siechen wir dahin an geistlicher Unterernährung. Bleiben wir dann. Drittens meint dieses Wort Mensch Gottes, du bist bestimmt, Timotheus, zum Dienst für Gott. Mensch Gottes, so werden Leute genannt, im alten Bund schon, die Gott dienten. Mose wurde so genannt. Mose, der Mann Gottes. David wurde so genannt. Elia wurde so genannt. Du aber, o Mensch Gottes, so spricht Paulus hier den Timotheus an. Du gehörst Gott, du bist von ihm beschlagnahmt, du bist berufen in die Gemeinschaft mit Gott und du stehst in seinem Dienst. Mensch Gottes, meine Brüder und meine Schwestern, bitte hören wir genau hin, was hier steht. Hier steht nicht, du Gottesmensch. Es geht nicht darum, dass ich hier Timotheus vor der Gemeinde aufspielen soll, als ein, ich sag mal, Halbgott. Besonders geistlich, besonders aufgeladen. Nein, du Mensch Gottes. Was das meint, das können wir uns vielleicht am besten klar machen an dem Verhalten eines Menschen aus dem Alten Testament. Ich denke an Josef. Josef hatte sich bestimmt nicht geschickt verhalten gegenüber seinen Brüdern. Auch Jakob hatte sich nicht geschickt verhalten, als er ihn vorzog vor seinen Brüdern. Da lief vieles schief in der Familie. Aber schlussendlich führte es dahin, wir kennen die Geschichte, dass Josef zu seinen Brüdern kam, von diesen Brüdern in die Sklaverei verkauft wurde, nach Ägypten. In Ägypten dann ins Gefängnis kam und dann durch wunderbare Weise zum zweiten Mann an der Spitze dieses ägyptischen Reiches hinaufkam. Wir kennen dann, wie es weitergeht. Es kam eine Hungersnot. Schlussendlich kommen die Brüder und der Vater nach Ägypten. Es schien alles wieder gut zu sein. Aber eines Tages, da starb Jakob, ihr Vater. Und die Brüder, plötzlich erinnerten sie sich, was sie getan hatten. Es erfasste sie eine panische Angst. Jetzt wird sich der Josef rächen. Jetzt wird er zuschlagen. Auf diesen Tag hat er jetzt gewartet. Und dann kommen sie zu diesem Josef zitternd und zagend. Sagen, bitte töte uns nicht. Nimm uns als Sklaven an. Wissen Sie, was Josef dann sagt? Er sagt, ich bin ein Mensch Gottes. Ihr habt es zwar böse gemeint, und das rechtfertigt euch nicht, was ihr getan habt. Aber Gott hat es gut gemeint. Und dann fügt er noch etwas hinzu, obwohl er Macht hatte, es anders zu tun. Fürchtet euch nicht. Ich bin ein Mensch Gottes oder Luther übersetzt, ein Mann unter Gott. Ist vielleicht nicht ganz wörtlich übersetzt, aber es ist sinngemäß genau richtig. Ein Mensch Gottes weiß, dass er unter Gott steht. So war das bei Josef und so sollte das bei dem Timotheus sein. Du aber, o Mensch Gottes, eine solche Antwort, wie sie hier Josef gegeben hat, ist Ausdruck eines Menschen Gottes, eines Menschen, der es gelernt hat, alles, was ihm angetan worden ist, im Licht Gottes zu sehen. Was meine Brüder getan haben, war ganz, ganz mies, um es vorsichtig zu sagen. Und Gott hat das trotzdem noch gebraucht, um daraus was Gutes zu machen. Ich bin ein Mensch unter Gott. In unserem Abschnitt ruft der Apostel Paulus diesen Menschen Gottes, zu dem Timotheus berufen ist, auf. Und darum geht es im Kern. Führe du, Timotheus, ein heiliges Leben. Bis jetzt war sehr viel über seinen Dienst in der Gemeinde die Rede. Timotheus, jetzt geht es um dich. Und in unserem Abschnitt ruft der Apostel Paulus diesen Menschen Gottes auf. Er sagt ihm 5 Imperative, 5 Befehlsformen. Fliehe diese Dinge. Jage nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist. Und dann Vers 14 noch einmal. Bewahre das Gebot unbefleckt, untadelig. Ganz schön viel auf einmal, oder? Fliehe, jage nach, kämpfe, ergreife, bewahre. Nun schauen wir es uns mal im Einzelnen an. Fliehe solches. Was ist hier mit solches gemeint? Was ist das, was Timotheus fliehen soll? Und Paulus denkt hier an das, was er vorher gesagt hatte. An diese Irrlehrer mit ihrem endlosen Disputieren, mit ihrem unermüdlichen und penetranten Wortgezänk, von denen er im ersten Teil dieses 6. Kapitels gesprochen hatte. Fliehen. In der Regel ist Fliehen ein Ausdruck von Feigheit. Da verbrenne ich mir lieber nicht meine Finger. Nicht so handelten auch die Jünger, als sie unseren Herrn im Garten Gethsemane verließen. So kann es der falsche Hirte tun. So sagt es Jesus, der Mietling. Wenn der Wolf kommt, ich bin schon mal weg. Aber hier geht es um den sittlichen Bereich. Da ist es anders. Hier setzt Flucht äußerste Entschiedenheit voraus. Und das meint gerade Mut, Tapferkeit, Courage. Zur Heiligkeit gehört zunächst einmal das Nein-Sagen zur Sünde. Also der Sünde den Rücken zu kehren. Bitte achten wir darauf, was Paulus hier an Timotheus schreibt. Er sagt nicht, lass diese Sache nicht zu nahe an dich herantreten. Sondern er sagt, fliehe. Geh da weg. Es gibt Orte, an denen haben wir nichts verloren. Und da finden wir unser Heil wirklich nur in der Flucht. Damit wir nicht unter die hypnotische Wirkung der Sünde geraten. Damit wir nicht anfangen, unheimlich, heimlich mit der Sünde doch zu liebäugeln. Und dann in einen Sog hineingeraten, den wir dann nicht mehr standhalten können. In der weltberühmten dem weltberühmten Buch Pilgerreise von John Bunyan. Da lesen wir ziemlich am Anfang von einem Christen, der seine Bibel liest und der auch von der Sünde, von seiner Sünde überführt worden ist. Er hatte verstanden, mein Heil liegt einzig und allein in Christus und nicht in mir, nicht in meiner Frömmigkeit. Ich blicke weg von mir auf Christus. Und dann begegnet dieser Mann, gerade Christ geworden, einem anderen Christen. Der sagt ihm eins. Er sagt ihm, flieh aus der Stadt des Verderbens, der Zerstörung. Im Judasbrief lesen wir einmal am Ende, dass wir das von dem Fleisch befleckte Gewand hassen sollen. Ähnlich spricht einmal Jakobus am Ende seines Briefes davon, selbst wenn das Kleid schon angekokelt ist, lass das Kleid zurück, aber rette dich, fliehe. Lass lieber die angekokelte Kleidung zurück, aber sorg dafür, dass du nicht selbst verbrennst. Fliehe. Fliehe diese Dinge. Aber der Apostel bleibt nicht beim Negativen hier stehen. Obwohl er das zuerst nennt. Sondern es folgen dann positive Anweisungen. Nicht wahr? Wenn der Apostel hier bei dem Negativen stehen geblieben wäre. Wenn er nur gesagt hätte, du Christ darfst nicht und sollst nicht und hast noch viel zu wenig. Wissen Sie, dann wäre er einer von denjenigen gewesen, von denen Paulus einmal im ersten Korintherbrief schreibt, wenn ihr 10.000 Zuchtmeister hättet, dann hättet ihr noch wenige Väter in Christus. Was will er damit sagen? Damit will er sagen, ihr habt unzählig viele in euren Reihen, die wissen und sagen, wohl weniger zu sich selbst, sondern in der Regel zu den anderen, was sie alles nicht tun dürfen. Aber ihr habt wenige Väter in Christus, wenige, die positiv die Gemeinde prägen, weil sie vor dem Angesicht Gottes stehen. Wir werden noch sehen. Dazu ruft Paulus den Timotheus am Schluss auf. Es geht hier nicht um Moralismus. Und so bringt er hier das Fliehen auch in Zusammenhang mit dem Nachjagen. Und es geht um sechs Dinge. Zunächst jage nach der Gerechtigkeit. Gemeint ist hier so viel wie Rechtschaffenheit. Und zwar vor Gott und den Menschen. Gerade in Zeiten sittlichen, auch moralischen Verfalls, und das umgibt uns alle, ist das gut, sich daran zu erinnern, wie wir als Christen zu leben haben. Rechtschaffen. Korrekt. Umgang mit Geld. Verachte nicht das Recht. Es gibt auch in den Gemeinden hin und wieder so einen Spiritualismus, das Recht zu verachten. Nein, es ist gut. Recht schaffen. Zweitens, Gottesfurcht. Luther übersetzt hier mit Frömmigkeit, aber dieses Wort ist missverständlich. Nicht, das klingt so nach frommer Befindlichkeit. Das meint der Apostel nicht. Er meint ein Leben, das ausgerichtet ist auf Gott. Ein Leben, dessen Grundtenor heißt, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. in der Furcht Gottes. Drittens, Glauben. Auch hier ist nicht so eine Art Gläubigkeit gemeint. Nicht, man ist gläubig. So als Befindlichkeit, so als Grundstimmung, so als Spiritualität. Sondern es geht hier um ein aktives Vertrauen im Alltag, dass ich dort vor Gott, dem Allmächtigen, stehe. Liebe, viertens. Liebe ist dieses Ja zu Gott und ganz sicher in diesem Zusammenhang das Ja auch zu meinem Nächsten. Deswegen fährt er fort mit Geduld und Sanftmut. Was ist Geduld? Geduld meint, dass ich eben nicht alles sofort von meinem Nächsten erwarte. Auch nicht die Ansprüche an ihn zu hoch stelle. Zeit lasse, ihn sich zu bessern, zu ändern. Schließlich hat auch der Herr mit uns so viel Geduld und hat es immer noch. Denken wir an Hiob, sein Ausharren und dann schlussendlich Sanftmut. Sich nicht erbittern lassen, nicht enttäuscht sein, wenn in der Gemeinde es mal wieder nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Nicht cholerisch reagieren. Sanftmut. Jage danach, Timotheus, in deinem Dienst in der Gemeinde. Und dann kommt der dritte Punkt. Fliehe, jage nach. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Eigentlich den schönen oder den idealen Kampf des Glaubens. Glaubenskampf. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass wir uns gegenseitig hier irgendwelche selbstgestrickten, frommen Ideen um die Ohren hauen sollen und in dieser Weise tapfer kämpfen. Das ist nicht gemeint. Es meint übrigens auch nicht, irgendwelche Sonderpfündlein zu haben und dafür dann ordentlich zu fechten und die bei jeder möglichen und auch unmöglichen Gelegenheit durchzudrücken. Darum geht es dem Apostel hier nicht. Es geht ihm auch nicht bei diesem Glaubenskampf um das, was man so landläufig als Lebenskampf nennt. Nicht früher stand so, was weiß ich, über dem Herd oder über dem Bett. Das Leben ist ein Kampf. Nee, auch das ist nicht gemeint. Was ist denn gemeint? Gemeint ist, dass wir in den Leiden, in den Verlusten, die durchaus nicht nur Christen haben, sondern auch andere, die nicht dem Glauben stehen, aber in diesen Leiden unser Vertrauen auf den Herrn nicht wegwerfen. Natürlich sind dann auch alle Zerreißproben im Alltag enthalten. Natürlich. Wenn es am Arbeitsplatz nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Aber Timotheus, auch dann bitte wirf dein Vertrauen nicht weg. Und zwar auch dann, wenn dir stimmungsmäßig nicht danach zumute ist. Und du vielleicht das Gefühl hast, dass alles über dich zusammenstürzt. Auch dann kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ich sagte schon, hier steht guter Kampf des Glaubens. Man kann auch übersetzen der ideale, der schöne Kampf des Glaubens. Ist der Kampf immer schön, ideal, gut? Wenn du in der Zerschmetterung deiner eigenen Kraft da niederlegst, wenn du vielleicht das Gefühl hast, dass dich keiner mehr versteht. Timotheus, auch dann sage dem Teufel, du kriegst mich nicht. Ich gehöre einem anderen, der mich erkauft hat. Auch in deinen tiefsten Anfechtungen, wenn dich vielleicht nachts die Angst überfällt oder wenn du mal allein bist, wo dich keiner sieht, du in deine Kissen alleine weinst. Vielleicht über Probleme dort in der Gemeinde in Ephesus, weil irgendwelche Machtmenschen ihren Willen durchdrücken oder ihre eigenen Süppchen kochen. Auch dann, Timotheus, lass das Vertrauen auf den Herrn nicht los. Vielmehr kämpfe. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und wie gesagt, diesen Kampf bezeichnet Paulus als gut, als schön. Warum sagt er das? Mensch, Paulus, wusstest du nicht? Weißt du nicht, was der Timotheus da alles durchmacht in der Gemeinde, in der Auseinandersetzung mit all den Irrlehren, mit all den Anfechtungen auch, die einzelne Gemeindeglieder in dieser Hafenstadt in Ephesus durchmachen? Was alles so schief laufen kann in einer Gemeinde? Paulus, ist dir nicht bekannt, durch welche inneren Spannungen auch dieser Timotheus hindurch musste? Ja, Paulus, du selbst, willst du denn immer sagen, dass der Kampf, den du kämpfst, deinen Glaubenskampf, dass das immer schön war, gut, ideal? Sag doch mal ehrlich. Ist es nicht geradezu zynisch, das zu behaupten? Meine Brüder und meine Schwestern, gut, schön, ideal ist dieser Kampf des Glaubens nur vom Ziel her. Nicht, wenn wir drinstecken. Nur wenn wir ihn sehen im Licht der Ewigkeit. Das werden wir spätestens kapieren, wenn wir beim Herrn sind. Aber trotzdem, Paulus hätte wohl kein inneres Recht gehabt, den Timotheus zu diesem Ringen aufzurufen, wenn er es nicht selbst durchgemacht hätte. Und dass er das durchgemacht hat. Und zwar bis zum Ende. Das bezeugt er am Ende seines Lebens in seinem ja vermutlich letzten Brief. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, wir hörten die Verse heute in der ersten Schriftlesung, ich darf sie noch einmal lesen. Da fasst Paulus rückblickend über sein Leben zusammen und sagt Folgendes. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht allein aber mir, sondern allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Darum geht es, zutiefst und zuletzt, dass wir seine Erscheinung, dass wir das Kommen Christi erwarten, ersehnen, darauf warten, es lieb haben. Sehen Sie, so ein Wort, ich habe den guten Kampf gekämpft, das kann man nicht sagen, wenn man vielleicht heute Nachmittag oder heute Abend gemütlich im Sessel sitzt und dann auch mal so den Tag an sich vorüberziehen lässt, Bilanz zieht. Was das für Paulus bedeutete, den Glaubenskampf gekämpft zu haben und in allem das Vertrauen auf diesen Gott nicht losgelassen zu haben, In all dem, was da so Tag für Tag auf ihn einstürzte, was in diesem Satz drinsteckt, den er wohlgemerkt am Ende seines Lebens sagt. Wer kann das in Worte fassen? Vielleicht kann man, wenn Gott Gnade schenkt, das am Ende seines Lebens sagen. Und schließlich der Befehl, wieder ein Befehl. War es nicht jetzt langsam schon genug? Du scheint hier unerbittlich zu sein. Er packt ihn nicht mit Samthandschuhen an. Viertens, ergreife das ewige Leben. Da stutzen wir, oder? Timotheus hatte doch schon das ewige Leben. Er war doch schon Christ. Wieso so eine Aufforderung? Und selbstverständlich ist das hier nicht in einem evangelistischen Sinn gemeint. Das wird auch daran deutlich, dass es ja weiter heißt, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist. Der Ruf ist schon längst ergangen. Aber genau darum geht es. Timotheus, du hast das ewige Leben schon, aber jetzt ergreife es. Jetzt pack es auch wirklich. Wenn man ganz wörtlich hier aus dem Griechischen übersetzen will, dann heißt es eigentlich, greife hinüber in das ewige Leben. Greife hinüber, Timotheus. Durch die lähmende Umklammerung des Alltags, mit seinem scheinbar immer gleichen Trott, hinein in das ewige Leben. Sieh die Perspektive. Greife hinüber, Timotheus, über das Aufreibende, das dich kaputt machende, deines dir vielfach so sinnlos erscheinenden Daseins zwischen Geburt und Tod. Greife hinüber in das ewige Leben. Und auch greife hinüber, Timotheus, durch all deine Fantasien, deine Traumgebilde, deine Wunschträume, die du so hast und mit denen du dich vielleicht nur allzu gerne aus der Wirklichkeit wegstiehlst, und greife in das wirkliche Leben, das du nur bei Gott findest, in und durch Christus. Und ergreife das ewige Leben, auch in der Gemeindearbeit. Und im Anschluss an diese vier Ermahnungen, die fünfte kommt noch. Aber im Anschluss an diese vier Ermahnungen an den Menschen Gottes, an den Menschen unter Gott, hält Paulus dem Timotheus zwei Dinge vor Augen. Das passt gut heute. Es ist ein Bekenntnis. Nein, richtiger, es sind zwei Bekenntnisse. Man könnte sagen, ein subjektives Erlebnis und eine objektive Grundlage. Der Apostel erinnert den Timotheus zum einen daran, was damals vor vielen, vielen Jahren, Paulus war damals auf seiner zweiten Missionsreise rund 500 oder vielleicht waren es 600 Kilometer weiter östlich von Ephesus geschah. Ganz weit weg. Timotheus, weißt du das noch? Timotheus, damals bin ich mit Silas durch Ikonien gezogen. Ich kam auch in Lystra vorbei. Und da fielst du mir auf. Da sprach ich dich an. Ich fragte dich, ob du mitkommen möchtest, mitreisen möchtest mit uns. Und Timotheus, weißt du noch? Nach einer gewissen Zeit, da hast du Ja gesagt. Noch einige Zeit danach, da hast du, wie heißt es hier, in der Mitte der Gemeinde vor vielen Zeugen bezeugt, dass du mit uns mitziehen willst. Du hast Zeugnis abgelegt. Bekenntnis abgelegt. Timotheus, erinnere dich an diesen Tag. Damals, als du vor vielen Zeugen diesem Gott gleichsam einen Blankoscheck unterschrieben hast und ihm gesagt hast, Herr, ich will dir dienen. Vielleicht konntest du es erst in deiner Begeisterung gar nicht aushalten, gar nicht erwarten, endlich loszuziehen mit Paulus und Silas. Damals, als du in dieser feierlichen Stunde vor vielen Zeugen dich vor Gott festgelegt hast. Aber sehen Sie, das weiß Paulus auch. Und so spricht er hier nicht nur von dem guten Bekenntnis vor vielen Zeugen, Vers 12. Das weiß Paulus auch. Wenn dann der Alltag kommt, wenn dann all die Schwierigkeiten kommen, dann kann das in den Hintergrund treten. Deswegen kommt noch etwas hinzu. Und zwar das Bekenntnis, das jemand anders abgelegt hat. Das Bekenntnis, das unser Herr Jesus Christus abgelegt hat. Und wie sagt es Paulus hier, vor Pontius Pilatus. Nicht, das ist die objektive Grundlage. Da stand schon mal jemand und ganz alleine. Timotheus, vielleicht viel alleine, als du damals in Ikonium standst. Nicht in der Menge von Geschwistern, die das alles mit Dankbarkeit, mit Wohlwollen ansahen, die sich freuten, sondern da stand jemand ganz alleine. Inmitten einer Menge, die schrie, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und vor Pontius Pilatus. Damals hat dieser Jesus Christus das gute Bekenntnis abgelegt. Was war denn das für ein Bekenntnis? Was hat denn Jesus damals gesagt, als er vor Pontius Pilatus war? Was war denn der Inhalt dieses guten Bekenntnisses? Wir lesen es im Johannesevangelium, Kapitel 18, Vers 37. Dort sagt Jesus, ich bin dazu geboren. Wozu bist du geboren? Nicht selten mögen wir über uns den Kopf schütteln. Menschen fragen, was hat das alles für einen Sinn? Warum tue ich mir das alles an? Hat Jesus nicht getan. Ich bin dazu geboren, sagt er. Ja, wozu? Wozu bist du geboren in deiner, ach so, schrecklichen Monotonie deines Alltags? Dem permanenten Zerplatzen all deiner Illusionen? Dieses ständige, monotone Tick-Tack, mit der wir immer wieder erfahren, wie zerbrechlich wir werden, je älter wir werden. Schlussendlich zerfallen wie eine Ruine. Wissen Sie, was Jesus gesagt hat? Ich bin dazu geboren. Ich bin dazu geboren, sagt er, und dazu in die Welt gekommen, dass ich Zeugnis ablege von der Wahrheit. Und dann dieses Bekenntnis, dass der Herr in einer Situation gesagt hat, in der ihm nun wahrlich alles andere als feierlich zumute war. Von der religiösen Führerschaft verleumdet, von den römischen Soldaten ausgepeitscht, von der aufgehetzten Menge begafft und verspottet und verlästert und vor einem gleichgültigen und ziemlich gelangweilten Pontius Pilatus stehend. An dieses Bekenntnis erinnert Paulus hier den Timotheus. Da hat jemand anders mal gesagt, ich bin dazu in die Welt gekommen, dass ich Zeugnis ablege von der Wahrheit. Und nun frage ich Sie mal, was ist denn das Wichtigere, das entscheidendere Bekenntnis? Das Bekenntnis, das Timotheus damals abgelegt hat, in Ikonium vor vielen Zeugen, oder das Bekenntnis unseres Herrn vor Pilatus? Die Antwort ist klar, natürlich das Letztere. Das Bekenntnis des Timotheus vor vielen Zeugen ist eingebettet in das Bekenntnis des Herrn vor Pilatus. Ich bin dazu geboren, dass ich Zeugnis ablege von der Wahrheit. Meine Brüder und meine Schwestern, ich denke, dass wir es inzwischen gemerkt haben. Hier spricht nicht ein weiterer Moralist. Nicht ein weiterer von den vielen judaistischen Irrlehrern, mit denen sich Paulus gerade in diesem Brief hier konfrontierte. Hier steht nicht ein Mann vor uns mit einem schulmeisterlich erhobenen Zeigefinger. Zwar spricht der Apostel wegen des hohen Einsatzes der Sache in einem zweifellos befehlenden Ton. Es geht ganz um dein Leben. Es geht ganz um deinen Dienst. Aber sehen Sie, bei all diesen Imperativen geht es dem Apostel nun wahrlich nicht um so ein kleinbürgerliches Bravsein oder Artigsein, sondern dass du in allem vor dem lebendigen Gott stehst. Und was das für ein Gott ist, dem zu dienen wir berufen sind, das sagt, oder soll ich sagen, das singt Paulus hier. Und in diesem Gesang ist die fünfte Anweisung, ich sag mal, enthalten. Ich lese nochmal die Verse 13 bis 16. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht oder der alles am Leben erhält, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Ich gebiete dir vor dem Gott. Das ist kein gemütlicher Unterton. Das ist nicht Neutralität. Das ist nicht Gleichgültigkeit. Das ist keine Botschaft der Beschaulichkeit und schon gar nicht ein seichtes Jesus makes you feel happy oder ähnliches. Hier ruft der Apostel mit ganzem Ernst zu einem Dienst in die Nachfolge, mit allen Konsequenzen. Fliehe, jage nach, ergreife. Aber das Fundament dafür ist eben nicht Moralismus, sondern das ist der König der Könige, der Herr der Herren. Und vor dessen Angesicht steht Timotheus und auch jeder von uns. Du aber, o Mensch Gottes, du Mensch unter Gott, das ist der Appell des kommenden, des wiederkommenden Herrn an unser Leben. Sehen Sie, da ist Paulus irgendwo in Mazedonien. Von dort schreibt er diesen Brief. Und er schreibt diesen Brief an Timotheus in Ephesus. Und was ich eben gerade schon sagte, das lesen wir dann am Schluss dieses Abschnittes. Eigentlich schreibt er nicht mehr. Er singt. Ihm, diesem König der Könige und Herr der Herrschenden, diesem Gott, der allein Unsterblichkeit hat, diesem Gott, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, diesem Gott, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und Macht. Und als Paulus damit fertig ist, da kann er eigentlich nur noch eins sagen. Und damit schließe ich auch. Nämlich das Wort Amen. Ja, so ist es.